Deutschlandfunk Interview.
Die älteren und kränkeren Menschen, sie sind besonders in Gefahr durch das Coronavirus. Alle Experten wussten, wenn es einmal in die Altenheime und Krankenhäuser eindringt, dann könnten viele Menschen sterben. Deshalb haben die Bundesländer mittlerweile auf ein Besuchsverbot gesetzt, damit Angehörige das Virus nicht in Seniorenheime einschleppen. Und trotzdem ist es schon an mehreren Orten zu tragischen Todesfällen gekommen. In Würzburg, in Wolfsburg, zuletzt auch im Kölner Stadtteil Rodenkirchen. Andreas Westerfellhaus ist Pflegebeauftragter der Bundesregierung, außerdem ausgebildeter Krankenpfleger. Er durchlief die Fachweiterbildung Intensivpflege und Anästhesie und übernahm die Leitung der Abteilung. Außerdem übernahm er die Schulleitung der Krankenpflegeschule der Westfälischen Kliniken in Gütersloh. Außerdem war er Präsident des Deutschen Pflegerats. Und ihn habe ich gefragt, mit wie viel Sorge, mit wie viel Optimismus sehen Sie in die kommenden Tage?
Also zunächst auch auf jeden Fall mit Optimismus. Sie sind unbestritten in einer schwierigen Situation, da wir nicht einschätzen können, wie die unterschiedlichen Bereiche von Corona betroffen sind, sowohl in den stationären Krankenhauseinrichtungen, der Langzeitpflege. Aber ich glaube, dass bei all dem, was wir zu erwarten haben, auch der Optimismus mit dem Umgang dieser Erkrankung denn dann im Vordergrund stehen muss. Wir müssen sorgfältig sein, wir müssen vorsichtig sein, aber wir brauchen auch die zum Leben die notwendige Portion Optimismus.
Das ist schon klar. Der Vorstand der Stiftung Patientenschutz, Eugen Brüsch, sagt allerdings, Pflegeheime, um mal dabei zu bleiben, die hätten sich zu hochgefährlichen Orten für Pflegekräfte und alte Menschen entwickelt. Was macht Sie optimistischer?
Eins muss man natürlich feststellen, das ist uns allen klar, dass dort gerade in den stationären Pflegeeinrichtungen Menschen leben mit Vorerkrankungen. Menschen, die schon pflegebedürftig sind, übrigens nicht nur alte Menschen, sondern auch junge Menschen, und dass sie anfälliger sind, denn dann an einem solchen Virus zu erkranken, ist klar. Deswegen werden zahlreiche Vorkehrungen denn dann letztendlich getroffen. Ja, wir haben erkrankte Menschen, aber man muss auch sagen, dass der größte Teil, nämlich fast 14.000 stationäre Einrichtungen in Deutschland, bislang nicht betroffen sind. Ich glaube, auch das ist ein Ergebnis von gut durchdachten Schutzmaßnahmen.
Es soll ja alles unternommen werden, dass das Virus nicht in Pflegeheime und Krankenhäuser eindringt. Allerdings konnte das diese Fälle eben auch nicht verhindern. Wolfsburg, Würzburg, Köln, Rodenkirchen. Und es werden wahrscheinlich nicht die letzten sein. War das unvermeidlich?
Ich denke, in den individuellen Herausforderungen, weil Sie Wolfsburg ansprechen, entzieht sich meiner Erkenntnis, was genau letztendlich im Detail dazu geführt hat. Aber nochmal, wo Menschen sind, die Vorerkrankungen haben, wo Menschen, andere Menschen tagtäglich hinein und rausgehen, in der Pflege, in dem Bereich der Hauswirtschaftlichkeit und so weiter und so fort, da kommt es zu Kontakten, denn diese Menschen müssen dort, wo sie wohnen und leben, ja versorgt werden. Und dass es da zu Übertragungsketten kommen konnte und kommen kann, ist nicht ausgeschlossen. Allerdings muss ich sagen, durch jetzt auch strikte Besuchsverbote sehe ich einen richtigen Weg, genau diese Menschen zu schützen.
Sie haben die Besuchsverbote angesprochen. Was bedeutet das denn für die Lage der zu Pflegenden? Was hören Sie denn so aus den Pflegeheimen?
Ja, es ist natürlich für die Menschen, für alle Beteiligten schwer. Gerade natürlich auch für die betroffenen alten Menschen, denen man erklären muss, warum der liebe Angehörige, der sonst jeden Tag kam, nicht mehr kommen darf. Oder auch dem Angehörigen dieses zu erklären und auch für diejenigen, die in der Pflege arbeiten, dieses zu erleben. Aber bei der Abwägung von Gütern ist es dringend notwendig, diese Menschen zu schützen. Denn sie wohnen dort, sie leben dort und sie brauchen dafür diese Zeit, in der sie gefährdet sind, unsere ganze Unterstützung.
Aber ist es nicht auch unmenschlich, die Menschen ohne Besuch zu lassen?
Ja, es ist eine Frage von Abwägung von Gütern. Unmenschlich ist es, denke ich, auch, sie denn dann auszusetzen einer solchen Infektionskette. Ich mache ja deutlich Abstriche, dass ich sage, das haben wir in den Ausnahmefällen auch extra vorgesehen, dass gerade in Sterbeprozessen es möglich sein muss, diese Menschen nicht alleine zu lassen und alles dafür zu tun, dass sie am Ende ihres Lebens dann auch durch ihre Liebsten, ihre Angehörigen, denn dann begleitet werden können.
Aber das ist derzeit nicht Realität, oder?
Das ist Realität. Diese Ausnahmemöglichkeiten gibt es. Ich will nicht beschwören, dass der ein oder andere das möglicherweise nicht ganz so in der Einrichtung umsetzt. Deswegen mahne ich immer, denkt auch an die Menschlichkeit, wenn es am Ende des Lebens darum geht. Und wenn ich einem Angehörigen einen Schutzkittel anziehen muss, ihm die Handschuhe gebe, dass ich die Hand meines Vaters halten kann in den letzten Minuten seines Lebens, dann ist das etwas, wo ich glaube, dass den Menschen ganz, ganz, ganz wichtig ist, die auch Angst davor haben, in einer solchen Situation alleine zu sein. Das ist eine Ausnahmesituation, die ist geregelt, als Ausnahme definiert. Und da fordere ich eben alle auf, auch diese Kreativität denn dann einzusetzen und zu nutzen, wie man ohne andere Bewohnerinnen und Bewohner zu gefährden, letztendlich hier dieses denn dann auch unter Achtung der Menschenwürde möglich machen kann.
Kommen wir zurück auf das Besuchsverbot in Seniorenheimen beispielsweise. Was bedeutet das denn für die Pflegenden auf der anderen Seite, die ja ohnehin eigentlich schon immer am Limit arbeiten?
Ja, zugegeben, das bedeutet zunehmende Belastung. Man muss ja einfach daran denken, dass pflegende Angehörige sehr wohl einen Teil auch der Betreuung, einen Teil Leistung dazu beigetragen haben, zu der Pflegende möglicherweise nicht gekommen sind. Es ist zugegebenermaßen eine wahnsinnig schwierige Zeit, eine wahnsinnig schwierige zusätzliche Belastung, nicht nur der Pflegenden selber, sondern auch der Assistenten, des Hauswirtschaftspersonals, des Hausmeisters und so weiter und so fort, die dort arbeiten. Aber eine andere Alternative zum Schutz der Menschen, die dort leben und dort wohnen, gibt es aus der Sicht der Bundesregierung und aus meiner Sicht derzeit keine Alternative.
NDR, also der Norddeutsche Rundfunk, der Westdeutsche Rundfunk und die Süddeutsche Zeitung, die haben mal versucht, mal rauszukriegen, wie viele vom medizinischen Personal eigentlich mittlerweile schon infiziert sind vom Virus. Und sie berichten, dass das Robert-Koch-Institut bereits mindestens 2300 infizierte Ärzte und Pfleger meldet. Wahrscheinlich seien es aber deutlich mehr. Sind wir dabei, medizinisches Personal in Lebensgefahr zu bringen, weil Schutzanzüge und Masken beispielsweise fehlen?
Unbestritten ist das, was Sie an Schutzanzügen und den fehlenden Schutzanzügen oder nicht genügend vorhandenen Schutzanzügen ansprechen, auch den Mund-Nasen-Schutz ansprechen, etwas, was sich dringend ändern muss und auch, wo wir mit Hochdruck dran arbeiten, die Beschaffung, die Produktion zu verändern. Aber auch da gilt, diese Pandemie ist etwas, was wir vorher in dieser Form niemals üben konnten. Hier sind Dinge in der Entwicklung auf uns zugekommen, wo eine ganze Welt nach Schutzanzügen, Schutzmaterialien sucht. Muss man auch konstatieren, dass es Engpässe an vielen Bereichen gibt. Aber ich glaube, dass das, was wir im Rahmen der Bundesregierung und auch jetzt zentral im Bundesministerium für Gesundheit denn dann auf den Weg gebracht haben, genau diese Engpässe schnellstmöglich zu beheben, da sind wir auf dem richtigen Weg. Ja, das eilt.
Aber hätte man da nicht vorsorgen müssen für so einen Fall?
Naja, wissen Sie, aus meinem Kenntnisstand war es bislang gar nicht transparent, wie viel Vorrat wird übrigens in den einzelnen Einrichtungen denn dann überhaupt denn vorgehalten. Und dass eine solche Dynamik entwickelt, hat sich im Prozess gezeigt. Niemand von uns hat geglaubt, dass es auf dem Weltmarkt so schwierig ist, denn einen Nachschub zu besorgen, der übrigens in anderen internationalen Staaten mit den Maschinen in Deutschland produziert wird und an die wir jetzt nur schwierig daran kommen. Deswegen eilt es natürlich, die Produktion hochzufahren. Und ich kann Ihnen versprechen und versichern, dass wir das mit Hochdruck denn dann tun, um genau diesen Engpass sicherzustellen.
Und kann die Situation so bleiben, wie sie vor der Krise gewesen ist, oder muss man da nicht umsteuern? Solche
Dinge
in Europa, in Deutschland produzieren.
Wir sind schon in vielen Bereichen dabei und es ist auch erkannt, dass hieraus natürlich am Ende der Krise Lehren gezogen werden. Lassen Sie mich auf eines hinweisen. Wir bekommen im Bundesministerium für Gesundheit und nach meiner Funktion so viele gute, durchdachte und innovative Lösungsangebote. Was können wir heute tun, was können wir morgen tun und was danach? Wir haben uns entschieden, denn dann jetzt ab Montag eine Seite freizuschalten, www.zusammengegencorona.de, um genau diese Dinge zu bündeln, um Hilfreichungen zu geben, denjenigen, die tagtäglich in dieser Situation nach neuen Lösungen denn dann suchen und aber letztendlich auch für Veränderungen für die Zukunft einlaufen zu lassen.
Zusammengegencorona.de, sagen Sie, wann wird die freigeschaltet?
Ich denke spätestens am Montag.
Am Montag. Das betrifft dann ja auch die Pflege zu Hause. Über 2 Millionen Menschen werden zu Hause betreut, vielfach von Familienmitgliedern, aber natürlich auch von Pflegern. Der Verband Häusliche Pflege, Betreuung und Pflege sagt, nach Ostern würden 100 bis 200.000 Menschen zu Pflegende alleine dastehen, weil viele Kräfte aus Osteuropa in ihre Heimat zurückgekehrt sind. Was rollt da auf uns zu, wenn die Krankenhäuser voll sind und die Pflegeheime niemand mehr aufnehmen?
Also wir sind hier zusammen in ganz verschiedenen Lösungsvorstellungen unterwegs, wie wir auch andere Kapazitäten in der Versorgungsstruktur, zum Beispiel Rehabilitationseinrichtungen, denn dann mit in den Prozess einziehen können. Aber lassen Sie mich ansprechen, was die Rückkehr denn dann angeht von ausländischen Pflegefachkräften. Wir haben in einzelnen Gesprächen mit den Ländern, ich spreche gerade über Polen, dass alle, die einen Arbeitsvertrag in Deutschland haben, natürlich auch zurückkehren können und dass die auch durchgelassen werden. Dafür gibt es extra Formulare, die ihnen diesen Grenzverkehr möglich machen. Das wird zusätzlich gerade mit Rumänien und Tschechien denn dann auch ausgehandelt. Das passiert leider Gottes mit allen einzelnen Staaten. Aber bei allem muss man auch sagen, man darf die Rechnung dabei auch nicht ohne die Beteiligten machen. Wir erfahren von vielen Pflegekräften, die zwar zurückkommen können, die aber aus Angst zu Hause bleiben und sagen, ich bleibe jetzt bei meiner Familie, wer weiß, was mich dort letztendlich erwartet. Ja, wir beobachten diese Situation sehr, sehr, sehr genau und müssen dann gucken, wie wir auch im häuslichen Bereich Entlastung schaffen können. Aber das muss immer individuell vor Ort in den Ländern, in den Kommunen entschieden werden, weil wir auch sehen, dass die Belastungssituation regional sehr, 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 sehr unterschiedlich ist.
Der Pflegebeauftragte der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Sehr gerne.
Ihnen einen schönen Tag.